Ich freue mich sehr, unter euch zu sein. Und als ich gesehen habe, dass nächsten Sonntag der Paul Jadau da ist, habe ich gedacht, das passt sicher. Das letzte Mal, als ich ihn übersetzt habe, war in Uster an der Landeskonferenz, respektive an der Regionalkonferenz, die wir da hatten. Und sein Thema war der Vater. Das ist mir natürlich geblieben. Hat aber mit dem nichts zu tun, das habe ich nachher gesehen. Aber ich bin mal vor noch nicht allzu langer Zeit gefragt worden und man hat gesagt, könntest du nicht über das mal reden, wie das ist, einen Termin zu haben oder eben ein Date zu haben mit dem Vater. Und ich habe mich darum dann ein bisschen damit beschäftigt und möchte euch gerne ein paar Gedanken weitergeben, wo wir dort so durch den Kopf gegangen sind. Ich bin dann eingeführt worden mit ein paar netten Worten und so, weil ich sicher in den Jahrzehnten auch Vater gewesen, für da und für dort und für selbst. Das ist alles sehr nett. Die Situation ist aber dann einfach die, ich bin vaterlos aufgewachsen. Und sowohl meinen leiblichen Vater hatte ich nicht, wie nachher auch meinen Pflegevater nicht. Und an sich ist der Vater, wie wir ihn von der Bibel her kennen, Gott als Vater, für mich nie problematisch gewesen oder schwierig gewesen. Ich habe von ihm gelesen, ich habe ihn gekannt, ich habe ihn gesungen, ich habe ihn gern gehabt. Das habe ich alles vor Augen gehabt. Auch wenn ich unterwegs gewesen bin, beten, go lesen, bin viel gewesen, go laufen, kleine Bibel, Blöckli, es hat noch kein iPad gegeben, es hat noch kein iPhone gegeben, wir hat noch müssen schreiben. Jetzt hätte ich fast gesagt, wir hätten noch müssen können schreiben. Und unterwegs. Etwas ist nie mitgelaufen mit mir. Ich hatte zwar eine Vorstellung von Gott Vater, aber was ich nicht gewusst habe, ist, was es ist, ein Sohn zu sein. Weil ich das auch beiseite nicht hatte. Das hat für mich gar keinen Platz gehabt. Und zwar einfach nicht emotional keinen Platz, sondern kein Bild. Ich habe mit dem irgendwie nicht viel anfangen. Und eines Tages, als ich wieder unterwegs war, bin viel in den Wald gelaufen und beten. Ich habe alle Bäume bekehrt auf dem Gottschalkenberg oben. Sämtliches, was dort überhaupt um ein Land ist. Und ich habe gedacht, wenn jemand zu laufen kam und mich gehört hat, beten und die Bibel lesen, alles ganz laut, dann hat er, hoffentlich ist er gesegnet gewesen, oder vielleicht hat er gedacht, ich kriege ein bisschen Schrauben locker. Aber es ist mir eigentlich egal gewesen. Aber eines Tages habe ich Folgendes gelesen. 1. Könige, Kapitel 8. Ich lese vom Vers 15 weg. Da steht, Salomo sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund meinem Vater David zugesagt und es durch seine Hand erfüllt hat und gesagt, von dem Tag an, als ich mein Volk Israel aus Ägypten führte, habe ich keine Stadt erwählt und unter irgendeinem Stamm Israels, dass mir ein Haus gebaut wurde, also das von der Herr durch ihn redet, damit mein Name da wäre. Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name da wäre und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel Herr sein sollte. Mein Vater David hatte es zwar im Sinn, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, daran hast du gut getan, dass du dir das vornahmst. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der dir geboren wird, der soll meinem Namen das Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort wahrgemacht, das er gegeben hat, denn ich bin zur Macht gekommen, an meines Vaters Davids Stadt und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr zugesagt hat, und habe gebaut ein Haus dem Namen des Herrn, des Gottes Israels. Die ganze Begebenheit ist so entscheidend, weil sie treit ist und motiviert ist vom Kern vom Evangelium, nämlich, dass Gott mit dir und mit mir will die Gemeinschaft haben. Und du hast das richtig gesagt, wenn Ehe die wichtigste Entscheidung ist in dieser Welt, gibt es noch eine oben dran und die sagt, mit wem will ich eigentlich mein Leben teilen für die Ewigkeit. Und das Wunder ist ja, dass Gott mit dir und mit mir Gemeinschaft haben will. Man kann sich das nicht genügend irgendwie vor Augen halten. Und dann muss man den Schritt noch machen und sagen, das gilt im Fall für den Nachbarn auch. Das ist meistens noch ein bisschen schwieriger, dass Gott mit mir Gemeinschaft hat. Das kann ich mir erlegen, das nehme ich gerne zur Kenntnis. Aber dass der nervige Nachbar unter dem gleichen Segensstrom steht, dass Gott nämlich sagt, ich suche dich und wäre eigentlich gern mit dir zusammen, egal was dein Nachbar sagt, das bist vielleicht dann du. Es ist Streit von dem Kern, dass Gott will Gemeinschaft haben. Und die Gegenwart Gottes war am David sein Hauptanliegen. Darum hat er unbedingt die Bundeslade Gottes bei sich haben. In einer Zeit, wo sie irgendwo rumgestanden ist. Und wer mal in der Sonntagsschule war, weiss das natürlich, dass man sie dann geholt hat. Und dann wäre sie fast ab dem Karren runtergefallen. Und der eine, der sie wollte heben, ist augenblicklich tot umgefallen, als er sie angelangt hat. Aber am David sein Ziel war, es kann nicht sein, dass der Ort der Gegenwart Gottes, nämlich Bundeslade, wo der Sühnendeckel ist, wo zwischen Gott und Mensch die Schnittstelle schafft, dass er überhaupt keine Gemeinschaft haben mit uns, die Schleuse zwischen der Gerechtigkeit vom Himmel und unserer Ungerechtigkeit, die kann nicht irgendwo stehen, die muss da bei uns stehen. Ich will das nur ganz, ganz kurz dazwischen hineinklemmen, das würde viel zu weit führen. Aber es ist ganz eine außergewöhnliche Geschichte, dass der David nachher in der Stadt ein Zelt aufgestellt hat, Bundeslade Gottes Cola hat und in das Zelt hineingestellt. Und in dem Zelt drinnen sind die Leute direkt an dieser Bundeslade zugestanden und haben angebetet. Das hat vor und nachher niemand gegeben, weil wenn einer ins Allerheiligste hinein ist, ob die Bundeslade gestanden ist, in der Stiftshütte, in dem mobilen Tempel, was mit sich geschleppt haben, dann ist er augenblicklich gestorben. Nur der hohe Priester hat einmal pro Jahr rein dürfen. Und ihr wisst, er hat Glöckli an seinem Gewand unten durch. Solange es klingelt hat, hat man gewusst, er lebt noch. Und falls es aufhört, hat es noch einen Bändel gehabt, der hinten rausgeschaut hat, dass man ihn nicht rausschleichen konnte aus dem Allerheiligsten, weil reingehen hätte er ja keinen dürfen. Das war wirklich so. Und jetzt stellt David das Zelt auf und sagt, Juhu und Halleluja, der Herr ist da, wir dürfen dort zusammenkommen. Und direkt am Ort, das ist praktisch Neues Testament, wo er dort lebt. Und nachher haben sie den Tempel dann gebaut, von dem lesen wir da, von der Einweihung, die Salomo vor sich hat, und sagt, ich habe ihm jetzt das Haus gebaut. Dann ist die Bundeslade wieder ins Allerheiligste gekommen, das war's. Aber am David sein Herz hat gesagt, ich will die Gemeinschaft mit Gott bei mir haben. Und lasst mich das den Worshipper ganz kurz sagen heute Morgen, weil das etwas vom Grossartigsten ist, was man findet in der Bibel. Wo das erste Apostelkonzil stattgefunden hat. In der Apostelgeschichte 15 wird das beschrieben. Da sagt, erzählt der Petrus, dass er seine Vision gehabt hat. Ich wüsste das, dass du runterkommst mit dem Essen und er gesagt hat, das mache ich nicht, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Und Gott hat gesagt, wenn ich dir sage, es sei rein, dann bist du wahrscheinlich nicht der, der mir sagt, wie es aussieht. Gang jetzt, dann ist er gegangen mit den Leuten, die da waren und ist zum Cornelius gekommen. Dort ist nachher der Heilige Geist gefallen und wir wissen, während wir noch redeten, fiel der Heilige Geist. Und dann haben sie angefangen in neue Zungen zu beten und haben offenbar Gott erlebt. Und der Petrus sagt, ich habe keinen Grund mehr, sie nicht zu taufen, wenn sie doch den Heiligen Geist gleich erlebt wie mir. Also hat Gott sie angenommen. Das war Apostelkonzil und er berichtet. Und jetzt steht der Jakobus auf, der Bruder des Herrn. Wisst ihr, das war ein Koloss für mich. Weil, wenn irgendjemand erscheint und sagt, ich habe Gott gefunden, ist das noch das eine. Aber wenn du musst sagen, mein Brütsch ist im Fall Gott, das braucht dann schon ein bisschen Dampf in den Leitungen. Und am Jakobus sein Zeugnis, dass er sagt, der, den ich mit ihm gesendet habe, ist im Fall Gott, ist wahrscheinlich fast das Stärkste, was wir haben könnten. Weil wenn einer hätte können sagen, den kenne ich im Fall, dann wäre es Jakobus gewesen. Aus der Familie. Wenn sie mal Maria noch ausklammert. Aber er steht auf und sagt, was der Petrus erzählt, das passt doch zusammen mit den Prophetien, sowohl im Jesaja 2, Micha 4 und im Amos 1, mal 9. Wo alle drei sagen, in der letzten Zeit werde ich die Zelthütte Davids wieder aufbauen. Also ich werde die Anbetung wieder fördern und wieder ins Zentrum hineinbringen. Und dann hat das natürlich einen Grund, das Ganze, ein Ziel, wo wir vor Augen halten müssen. Ich will wirklich da nicht lange stecken bleiben. Ich will nur sagen, wie stark am David sein Bedürfnis war, den Gott bei sich zu haben. Und der Text heißt: In den letzten Tagen wird der Berg darauf, dass das Haus des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge. Und dann heißt: Die Völker werden herzulaufen, viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berg des Herrn, kennt ihr den Chorus, oder? Und zum Hause Gottes Jakobs gehen, dass er uns lehre seine Wege und in seinen Pfaden wandeln, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und dann sagte Jakobus: Das ist doch ganz genau das, wo Gott sagt: Danach will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Weil der Tempel hat es nicht können sein. Also Jakobus sagt, das ist das, was jetzt beim Petrus geschehen ist. Pfingsten, wo er beim Cornelius erlebt hat, dass der Heilige Geist auf die Heide kommt, was für ihn ein Drama war, weil er denkt, das ist nur für die Juden und für uns, setzt der Jakobus gleich und sagt, das ist die Wiederherstellung von der Zelthütte Davids. Das stimmt überein mit diesen Worten. Und die Wiederherstellung von dieser Zelthütte ist die Wiederherstellung von der Anbetung, von Worship vor Gott. Weil es am Schluss um das geht, dass wir Gott anbeten. Paulus sagt, seit die Schöpfung da ist, haben die Leute gewusst, dass ein Gott ist, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und sie haben ihm die Ehre nicht gegeben, die ihm gebührt. Darum hat Gott sie gesagt, okay, dann mach doch, was ihr wollt. Aber es geht noch weiter. Ich will das Ganze wiederherstellen, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Völker, über welche mein Name angerufen worden ist, spricht der Herr, der solche Dinge tut und dem sie von Ewigkeit her bekannt sind. Ich habe in der Zeit, wo Jugend mit einer Mission angefangen hat und gesagt hat, wir nehmen die Gitarre, stehen auf die Straße und singen einfach Bibeltext. Und denke, das ist so einer von den ganz grossen Schüben, der weltweit sich ausbreitet hat, um die Zelthütte Davids, nämlich der Ort, wo man direkt bei Gott zu arbeitet, wiederhergestellt hat. Und da sagt der Jakobus, das ist im Fall die Grundlage auch, damit die Völker zu Gott zurückkommen. Also unterschätzt eure Arbeitszeiten nicht. Ich weiss, ihr macht es nicht. Ich weiss, dass ein gerechtes Gewicht hat. Ich habe mich übrigens sehr gefreut. Ich fühle mich immer wohl, wenn Gott arbeitet wird. Manchmal denke ich, man sollte einfach arbeiten und wieder heimgehen. Aber gemeint ist das, ist eine Endzeit. Der Aufbruch der Lieder. Liebe Geschwister, wir singen schon lange die gleichen Lieder rund um die ganze Welt, während wir theologisch noch 100 Meinungen haben. Das war speziell von dem. Ich glaube, dass der David das Recht hatte, plötzlich zwischen ihnen die Bundeslade zu holen und einfach ein Zelt anzustellen und zu sagen, komm, wir stehen da her und wir beten Gott an, ohne dass er gestorben ist dran. Und alle, die dort gewesen sind, weil sein Herz dermassen für Gott geschlagen hat. Und wenn etwas sicher ist, dann ist das ein Teil von dem, dass Gott sagt, ich habe den Mann nach meinem Herzen gefunden. Da könnten wir jetzt lang bleiben, aber ich kann euch einfach ermutigen und sagen, nehmt die Zeit der Anbetung unbedingt ernst. Man kann nichts Gescheites machen, als Gott die Ehre geben. Und je mehr Zeit man dort investiert, umso kleiner werden die eigenen Fragen und Probleme, oder? Richte den Blick nur auf Jesus und die Dinge der Welt werden blass und klein. Okay, ich bin dort gestanden, habe den Text gelesen, der Salomo weht den Tempel und sagt, und rühmt seinen Vater. Und sagt, das hat er gut gemacht. Gott hat ihm gesagt, lass dein Herz, das mich sucht und meine Gegenwart will, das hast du gut. Aber im Moment ist die politische Szene nicht gut. Du kannst deine Leute nicht von den Grenzen wegnehmen, um einen Tempel zu bauen. Aber dein Sohn wird es machen. Und ich bin dort in dem Wald gelaufen und habe das gelesen. Und ich glaube, das erste Mal habe ich gedacht, Sohn sein könnte eigentlich auch noch schön sein. Tochter sein könnte eigentlich auch noch schön sein. Weil dann nämlich ein Erbe damit verbunden ist, weil es Anrecht hat. Da gibt es Recht und Pflichten bei uns, aber beim Vater auch. Es hat etwas Familiäres. Und letztlich liegt unsere ursprüngliche Identität dort drin. Deine Lebenserfüllung liegt da drin, dass die Bibel sagt, dass Gott festgehalten hat, lasst uns Menschen machen uns zum Bild. Der Martin Buber übersetzt in unser Gleichnis. Und wir wissen ja natürlich, aufgrund des biblischen Berichts, dass der Mensch gefallen ist, seine Identität, seine nämlich Sohn und Tochter sein, verloren hat. Oder zumindest nicht mehr in der Fülle hat. Und dann hat sich Gott dir und mir zugewendet und seinen Plan, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben, hat nie jemand können aufhalten oder aufheben sogar. Und darum steht das Angebot heute Morgen da in diesem Saal. Du kannst mit dem Vater ein Date haben. Die Agenda ist offen für dich. Und im Alten Bund ist es interessant, man findet gar nicht so furchtbar viele Stellen dazu. Das hängt damit zusammen, dass die Juden ihn niemals hätten dürfen Vater nennen. Aber ein paar einzelne Stellen gibt es. Jesaja 63. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Das war eine gewaltige Offenbarung von Jesaja. Und gerade der Vater ist zuerst und Kind kommt nachher, das ist normal. Das heisst, ich bin ohne den Vater bin ich gar nichts. Ich bin dort für mich gelaufen und habe das so wie eine Art einen Wasserstrom in mir erlebt und dachte, ja stimmt, das wäre ja eigentlich auch noch etwas. Es geht nicht immer nur um, wer ist der Vater? Es geht dann auch darum, was macht denn das mit mir? Was hat denn das mit mir zu tun? Und gerade wir reden von geistlicher Kindschaft. Ich tue das nur ganz kurz in einem Klammerli erwähnen. Gott ist Vater und Mutter, damit wir da political correct sind in unserer Zeit. Weil wir sind nämlich vom Heiligen Geist gezeugt und wir sind nachher auch aus dem Heiligen Geist geboren. Das ist beides, nur dass wir das auf die Seite tun und niemand denkt, wir hätten etwas Antifeministisches da auf der Kanzel. Und dann wird der Text in Jesaja 64 nochmal vertieft. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Und jetzt kommt das, was wir alle wissen. Wir sind der Ton, du bist unser Töpfer. Das hat mit dem Vatersitz zu tun. Und wir alle sind deiner Hände Werk. Töpfer, Ton, Schöpfer, das ist Potenzial, das ist Kreativität, das ist eine sinnvolle Ausgestaltung von deinem Leben, ein Gefäß, das man brauchen kann. Und wenn auch die Bibel sagt, es sei zerbrechlich, ist es doch immerhin stark genug, um den Schatz Gottes in sich zu tragen. Er ist Vater, wir sind Kind und wenn er der Vater ist, haben wir sensationelle Gene. Oder? Darum ist die Gemeinde so genial. Eigentlich müsste ein Date mit dem Vater eine grossartige Offenbarung sein von dem, was du bist. Von dem, was ich bin. Stimmt's? Manchmal sind wir so fokussiert auf einen wunderbaren Gott und Vater und bleiben gleich irgendwo jämmerliche irgendwelche, irgendwas. Und sehen unsere Identität nicht und sagen, wenn der Vater ist und ich der Sohn, ich bin Kind Gottes, das behaupten wir ja beständig. Wir müssen die Identität wieder fassen. Der Bill Johnson hat einmal gesagt, der Teufel und Gott stellen die gleiche Frage. Und die Frage heisst, was meinst du eigentlich, wer du bist? Und der Find kommt auch und sagt, was meinst du eigentlich, du, wer du bist? Und dann denken wir, ja stimmt, ich bin glaube nichts, ich bin glaube nichts wert. Oder ich kann sagen, ja, ich bin vaterlos aufgewachsen, sowieso in meiner Familie, die kannst du spülen. Also man, das würde ich anschauen, oder? Und dann kommt der Herr und stellt die gleiche Frage und sagt, was meinst du, wer du bist, falls ich dein Vater bin? Oder? Und dann passiert das, meine Tochter hat das an mich schauen und plötzlich Prinzessin. Von einem Moment auf den anderen sagt es gross, du bist im Fall eine Prinzessin. Einfach, falls du noch nicht gewusst hast, hätte er es einfach noch sagen. Oder du bist im Fall ein Prinz, oder du bist der kleine Lord, oder was auch immer. Was das verändert im Leben, dann muss man sich allerdings lernen benehmen. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, aber ich habe ihn noch nicht schauen. Und habe darum die Miss Hathaway dort gesehen, was sie aus ihr gemacht haben. Sie haben viel Lustiges, haben den Coiffeur sie neu gemacht. Wenn der Herr darf deine Frisur ändern, dann wäre es vielleicht auch nicht schlecht bei dir, oder? Und sagen, hey, du bist im Fall meine Tochter und bist mein Sohn. Jetzt schau mal, ich sage dir jetzt, wie es aussieht, wenn man Gottes Kind ist. Ja. Und dann ist mir so während dem Spazieren ist mir das andere in den Sinn gekommen. Jesus war auch ein Sohn. Oder? Und zwar im doppelten Sinn. Er war Menschensohn und er war Gottes Sohn. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen und auch durchs Herz, könnte es sein, dass der Vater Gaben hat für mich und Segen und ein himmlisches Erbe. Und zwar sogar jetzt schon in dieser Zeit in der Welt, wo er mir schon lange geben will. Und ich weiss es einfach nicht, weil ich noch nie begriffen habe, dass er der Vater ist und ich der Sohn. Könnte es sein. Markus 10 lesen wir von Jesus: Ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgungen, nicht auf der Palmeninsel, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Könnte es sein, dass ganz viel Segen eigentlich vor der Tür liegt bei dir und es ist dir einfach nicht bewusst, dass du das könntest haben? Begegnung mit dem Vater, das Date mit ihm, offenbart doch das Segenspaket, das Gott für dich und für mich hat. Für dich und nachher durch dich auch noch für andere. Ein überflüssender Kelch segnet dich und deine Umgebung. Der Jakobus schreibt in seinem Brief, sagt er, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich habe gedacht, vielleicht bitte ich nicht, weil ich es einfach nicht weiss. Obwohl ich weiss nicht, wie manchmal von der Sonntagsschule her an, nicht nur gehört habe, sondern auch an der Sonntagsschule gegeben habe und gesagt habe, wer bittet, dem wird gegeben. Nun glauben wir es nicht so wirklich, weil wir unseren Status nicht einnehmen, den wir haben von Gott her. Ich muss meine Idee finden. Ich muss wissen, zu wem ich gehöre. Begegnung mit dem Vater ist ein vertieftes Entdecken von meiner Identität. Dann werde ich anders denken, anders reden und anders handeln. Ist doch cool, wenn man das Erbe vom Vater überkommt, oder? Der David am Salomo sagt, okay, ich habe eine gute Idee gehabt. Gott hat gesagt, es ist tipptopp. Aber du musst es jetzt machen, du darfst es jetzt ausführen. Da sagt Salomo, mein Vater hat das machen und jetzt darf ich das machen. Ein Wohnort von Gott, in dem er ewig will wohnen. Und wisst ihr, was war die Voraussetzung? Völlig simpel, einfach weil er der Sohn war. Er ist nicht irgendeiner König geworden, sondern der Sohn. Er ist nicht irgendeiner, der das machen konnte, weil Gott dem Vater gesagt hat, der Sohn wird es dann machen. Und da liegt einiges drin, auch ein Bild, wie gibt man etwas an die nächste Generation weiter. Lasst uns doch das Date mit dem Vater wirklich wahrnehmen, weil er eine Agenda hat, die offen ist für dich und für mich. Du kannst einfach am Wirken vom Heiligen Geist jetzt gerade nagen, jetzt gerade da, wo du jetzt gerade sitzt, und mit dem Reden in deinem Herzen. Und der Nachbar merkt es nicht einmal, dass du gerade eine enorme Metamorphose durchmachst. Du verwandelst dich in deinem Denken, in deiner Gesinnung, in das, dass du Tochter und Sohn bist, vom Vater im Himmel. Und wenn du dann als Sommervögel wegfliegst, dann wird sich der Nachbar dann wundern, wenn er immer noch unter dem Stuhl irgendwie eine depressive Raupe sucht. Die Frage ist, wer darf das Erbe dann nehmen? Weil manchmal denken wir vielleicht, also ich bin das Erbe nicht wert. Also ich weiss schon, wie der Teufel arbeitet. Weiss. Sagt, ja, die anderen schon, aber du natürlich nicht. Oder? Lass mich einfach sagen, der verlorene Sohn hat das ganze Erbe mitgenommen, alles versaut und alles verlochet und verschrottet. Und als er wieder heimgekommen ist, hat ihn der Vater in sämtliches wieder eingestellt. Und hat gesagt, es ist in Ordnung, wir machen eine Party. Umkehren hat er allerdings selber müssen. Das schon, das bleibt dein Job und meine. Der Moment, wo er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, ich will das machen, und ihm sagen, eigentlich bin ich es gar nicht mehr wert, um zu erleben, dass der Vater sagt, über das diskutieren wir nicht, was du wert bist, das sage ich dir dann, weil ich bin nach dem Vater. Und dein Wunsch nach einem Date mit dem Vater ist überhaupt nichts im Vergleich zur Leidenschaft und Liebe, mit der der Vater dich sehen will. was für eine totale Wiederherstellung ist. Im Neuen Testament offenbart nachher Jesus den Vater. Während das Alte wenig hat davon, hin und wieder ein Hinweis, ein paar sehr markante Stellen, ist bei Jesus eigentlich umgekehrt. Es heisst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nicht zu irgendeinem fremden Gott. Oder der Paulus, der im Römerbrief schreibt, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater rufen. Und da gibt es jetzt eine ganze Liste, die habe ich für mich zusammengestellt, ich spare euch jetzt das. Wie oft Jesus sagt, ich gehe zum Vater, zu meinem Vater, zu eurem Vater, wie oft, dass er den Begriff Vater braucht, um klarmachen, dass wir dorthin gehören. Und schließlich bis hin zum Gebet, wo er gesagt hat, wenn ihr dann betet, dann sagt unser Vater im Himmel. Nun weiss ich natürlich, dass das Vaterbild oft auch zerstört sein kann durch die Biografie, die wir erleben. Oder ich glaube, dass Menschen, die missbraucht worden sind, Töchter, die missbraucht worden sind, vielleicht auch vom Vater, für die ist es ein bisschen ein schwieriges Bild. Und unsere heutige Gesellschaft ist auch nicht gerade dazu da, um zu sagen, die Väter sind super. Aber wir dürfen unser Bild vom Vater Gott nicht prägen lassen durch das Versagen von Menschen und Eltern auf dieser Welt, die entgleist sind. Ich bin relativ alt geworden, bis ich festgestellt habe, dass meine lieblichen Eltern, die von mir nichts wollen haben und nichts wollen wissen, halt mir gleich ein gewisses Erbe mitgegeben haben. Irgendetwas habe ich ja von denen. Schließlich hat mich diese Frau geboren. Und irgendetwas habe ich vom Vater auch bei mir. Und ich konnte dankbar werden für das, was Gott mir gegeben hat. Und selbst wenn mein Hintergrund entgleisten ist auf der Seite der Eltern, heisst das nicht, dass ich das Gleiche wieder machen muss. Und heisst das auch nicht, dass das Erbe, das Gott dir gegeben hat, durch deine Eltern, nicht kann segensreich werden, wenn du einfach Ja sagst zum Herrn und er das ins richtige Licht rückt. Das Entscheidende bei einem Date ist eine Begegnung. Egal wie viel und was für Fakten ich habe, wenn die Fakten mich nicht zu einer Begegnung führen, sind sie wertlos. Kennt ihr die schöne Werbung, die heisst «Ich verlor mein Fotobuch, mein Leben»? Habt ihr das auch schon mal gelesen? Und ich habe für mich gedacht, ja gut, wenn Fotos wenigstens irgendwelche schönen Begegnungen in Erinnerung rufen, dann kann das noch stimmen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist das so eine Art Windows-Shopping. Das heisst, man geht ein Schaufenster, aber man kann nie etwas kaufen. Und ich habe von meinem lieblichen Vater habe ich einmal so ein Foto gesehen. Ich habe eine Einverlor-Beziehung zu meinem lieblichen Vater. Einmal mein Fotobuch, oder? Nein, es war nur ein Foto. Ich habe nie gesehen selber. Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nie Beziehung gehabt. Aber wenn der Herr dich zu sich ruft, dann wird er die Beziehung wiederherstellen. Und dann wird er das, was vielleicht schräg gelaufen ist im Leben, auch heilen. Und sagen, mit mir zusammen gibt es dann im Fall eine andere Fortsetzung. Gell, Sohn sein und Tochter sein ist mehr als nur ein cooler Daddy haben. Da ist etwas Unternehmerisches drin. Die Freude vom Salomo ist ja nicht nur gesagt, dass er gesagt hat, hey, mein Vater ist König, so cool und so weiter. Sondern er hat gesagt, du wirst dann im Fall auch König. Und falls ich das nicht machen kann, das Projekt, weil mir Gott gesagt hat, lass das lieber sein, wirst es du machen. Das ist etwas Unternehmerisches. Wenn ich weiss, dass er mein Vater ist, dann fangen die Projekte an zu ticken in unserem Herz. Dann sagen wir, ich will etwas machen. Der Salomo hat gesagt, ich habe jetzt den Tempel gebaut. Hat aber Gott wohnen. Und in dem Tempel hat er gesagt, er werde sogar bleiben. Und es ist ganz klar, wenn der Vater am Sohn das ganze Zeug übergibt, so wie das vom David zum Salomo war, oder vom Vater zu Jesus. Der Vater hat ihm alles übergeben. Dann muss etwas umgesetzt werden. Schau, es ist deine Bestimmung, dass du nicht einfach nur weißt, du hast einen grossartigen Vater, sondern dass du auch weißt, und ich bin Tochter und ich bin der Sohn. Und etwa dir sollte man am Teufel sagen, weißt du was, soll ich dir sagen, wer ich bin? Willst du gerne wissen, wer mein Vater ist? Statt dass wir immer in die Knie gehen vor dem Zeug. Sagen, ich weiss im Fall, wo ich meine Gene her habe und ich weiss, wer ich bin. Aus Gnade, selbstverständlich. Nur aus Gnade, aber dafür ganz sicher aus Gnade. Das ist deine Bestimmung und dein Lebensplan. Das ist deine Aufgabe und deine Erfüllung. Und ich werde dich Mut machen, aufzustehen, in die Beziehung zu dem Vater zu stehen und zu sagen, könnte es sein, dass ich einen Haufen Segen verpasst habe bis heute, wo du eigentlich hättest? Könnte es sein, dass du einen Plan hast, ich etwas müsste machen oder etwas könnte erfüllen? Und ich habe es nie gemacht, weil ich noch gar nicht darum gebetet habe, noch gar nicht gesagt, Herr, sag mir, was du eigentlich vorhättest mit mir? Und da drin liegt übrigens auch der Missionsauftrag. Der ist hundertprozentig darin verankert. Wir sind lieb Christi, wir marschieren durch die Welt als Teil von ihm. Heute sagt die Bibel, wenn du seine Stimme hörst, wo immer du steckst oder immer du stehst, was immer dein Anliegen ist, dann verschließ dich nicht. Kehr um, komm zu ihm, red mit ihm, dank ihm, du auch einmal brüllen vor ihm, wenn es nötig ist, aber lebe die Beziehung und zwar beidseitig. Die Ermutigung, die Jesus gegeben hat, darf sagen, unser Vater im Himmel. Lasst uns bewusst machen, wer der Vater ist und lasst uns bewusst machen, wessen Tochter oder Sohn ich wirklich bin. Das bestimmt den Lebensplan und es ist entscheidend, weil sogar Jesus gesagt hat, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und das kann man heute und jetzt umsetzen, wenn wir haben die wunderbare Chance, heute Morgen auch das Abendmahl zu nehmen und damit einen Schritt in das Date hineinzumachen zu dem Vater. Du kannst das empfangen und neue Klarheit bekommen für die Frage, die du mitgebracht hast, vielleicht heute Morgen für deinen Weg. Lass heute Morgen deinen Glauben erneuert werden an alle Verheißungen, die Gott je gegeben hat, weil er sagt, ich bin der Vater und du bist die Tochter und du bist der Sohn und ich lüge nicht und ich bin gebunden an mein Wort. Stand auf in deine kraftvolle Identität, auch um andere zu segnen. Man kann ein Leben lang leben und immer nur eine Last sein für andere. Wir könnten aber auch sagen, als Kind Gottes könnte eigentlich auch aufstehen. Und könnte mal überlegen, könnte ich jemanden segnen am heutigen Tag? Könnte ich irgendjemandem etwas zu lieb tun? Ich bin ja Gottes Kind. Ich habe ja Kübel voll und die Hände voll. Warum sollte ich mich ärgern an irgendetwas, anstatt in dieser Zeit etwas Gutes zu tun? Da gibt es auch eine falsche Frömmigkeit. Der daheim war von den beiden Söhnen, der hat nachher mit dem Vater das grosse Gjömer losgelassen und hat ihm gesagt, ich bin die ganze Zeit immer da gewesen, der hat alles verprasst und kaputt gemacht, mir hast du noch nie ein Kalb geschlachtet, jetzt machst du eine Party, wenn der lausige Knochen wieder zurückkommt. Und der Vater sagt zu einem, hör mal, du bist immer da gewesen, alles, was mir gehört, gehört doch dir. Feier doch eine Party, wenn du willst, darfst ja, bin dir doch nie im Weg gestanden. Lass uns aufstehen aus dem Selbstmitleid raus in ein aktives Dasein und sagen, Vater, da bin ich weiss, du bist mein Sohn, ich bin dein Sohn, ich weiss, ich bin deine Tochter, ich weiss, es ist alles aus Gnaden, aber es ist wahr und es hat Kraft. Wir als Pfingstler, wir sagen, der Heilige Geist ist ausgegossen worden in unser Herz. Von dem gehen wir raus. Und das glaube ich und das würde ich predigen und dafür würde ich Messer wetzen. Und die Ausgüssung vom Heiligen Geist ist Gottes Identität in dein Leben hinein. Was denn sonst? Darum sagt Jesus, kommt und wartet auf die Verheißung des Vaters. Die ist doch für Kind, oder? Ein anderer Tröster, ein Beistand, ein Anwalt. Und er wird Jesus verherrlichen. Und er wird in dir wohnen, in der Fülle und in der Freude. Keine einverlorenen Beziehungen, kein Bildchen, Beziehung, echt. Lasst uns am Herrn auch einen Tempel bauen. Der Korintherbrief sagt in Kapitel 3 vom 1. Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist unser Tempelbau. Ein Wohnort Gottes, Plan für dein Leben, in deinem Herz, Kraft und Segen, aber auch überflüssende Kelch für deine Umgebung, wo du bist. Vom Wissen zur Berührung. Fakten alleine langen nicht. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir unsere Identität finden können. Wenn wir den Vater anbeten, dass wir es als Kind machen. Nicht als Lumpen und Bettler, sondern als das, was er in dein und in mein Leben hinein geleitet hat. Amen.